das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Susanne Stichler.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Nachtmagazin. Jeder neue Fall löst Verunsicherung aus. Seit gestern sind 10 neue Corona-Fälle in Deutschland bekannt. 4 in Baden-Württemberg, 1 in Rheinland-Pfalz, 5 in Nordrhein-Westfalen. Dort in der Uniklinik Düsseldorf ist ein 47-Jähriger in einem kritischen Zustand. Auch beunruhigend die Infektionskette, also wo genau sich der Patient angesteckt hat, wer alles noch betroffen sein könnte, das ist im Moment nicht nachvollziehbar. Dazu sagte Gesundheitsminister Jens Spahn heute am frühen Abend.
Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, ob unsere bisherige Strategie, das Virus einzugrenzen und Infektionsketten zu beenden, auch weiterhin aufgeht. Deswegen komme ich immer mehr zu der Überzeugung, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Epidemie an Deutschland vorbeigeht, wird sich nicht erfüllen und nicht ergeben.
Ja, morgen Mittag wird Gesundheitsminister Spahn mit Innenminister Seehofer Einzelheiten über die Einrichtung eines Krisenstabes bekannt geben. Im Moment geht es ja auch darum, herauszufinden, wer sich im Raum Heinsberg infiziert hat. Vor knapp einer Stunde kam dann die Meldung, dass der Krisenstab in NRW alle Besucher der Karnevalsveranstaltung in Langenbruch-Harzelt vom 15. Februar bittet, sich zu melden. Rund 300 Personen betrifft das und sie sollen dann zu Hause in Quarantäne bleiben. Eine Maßnahme, um die Ausbreitung in den Griff zu bekommen. Bereits jetzt sind Schulen, Kindergärten und Behörden in der Region Heinsberg geschlossen. Für Familien heißt das abwarten und Karten spielen.
Memory spielen am Mittwochmorgen. Damit hatte Sonja Schaff nicht gerechnet. Eigentlich hatte sie heute Termine. Die Nachricht, dass Kita und Schule ihrer beiden Söhne in Heinsberg wegen des Coronavirus geschlossen bleiben, habe sie heute früh kalt erwischt.
Erstmal habe ich meinen Mann geweckt und habe gesagt, wir müssen jetzt mal kurz Krisensitzung hier machen. Und haben dann also erstmal überlegt, wie wir den Tag heute und vor allem eventuell auch die nächsten Tage jetzt gestalten.
Am Vormittag kommt die Gewissheit. Bis Montag bleiben die Einrichtungen dicht. Auch die Kreisverwaltung ist vorerst zu. Der Grund, ein Ehepaar aus Heinsberg hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie es dazu kommen kann, ist noch unklar. Aber der Gesundheitsminister von NRW befürchtet, dass sich das Virus bereits verbreiten konnte.
Dann ist es so, dass dieses Ehepaar natürlich auch voll am gesellschaftlichen Leben teilgenommen haben. Sie wissen, dass auch alles an diesem Wochenende Karneval im Rheinland war. Aber es geht erstmal darum, dass die Frau den Beruf einer Kindergärtnerin hat. Und natürlich, bis die Karnevalstage anfingen, im Kindergarten gearbeitet hat.
Jetzt beginnt die Suche nach den Kontaktpersonen. In Köln war der Mann vor einer Woche in der Uniklinik bei einer ambulanten Untersuchung. Dort müssen jetzt 41 Personen sicherheitshalber zu Hause bleiben. Eine Krankenschwester zeigt Symptome. Wie weit ist der Kreis der Betroffenen noch? In Heinsberg besuchte das Paar eine Karnevalssitzung und hat dort möglicherweise einen Soldaten infiziert.
Er hat Karneval gefeiert und der Kontakt zu dem Patienten, der jetzt dort in Düsseldorf aufgenommen wurde, kam wohl auch während einer Karnevalsfeier zustande.
NRW, Baden-Württemberg, jetzt Rheinland-Pfalz. Der Beginn einer Epidemie? In Berlin tagte heute das erste Mal der Krisenstab des Bundes. Der setzt sich unter anderem aus Experten des Bundesgesundheitsministeriums, des Innenministeriums und des Robert-Koch-Instituts zusammen. Der Krisenstab bündelt alle Informationen und beschäftigt sich mit grundlegenden Fragen wie der Anschaffung von zum Beispiel Impfstoffen und Medikamenten. Auf Landesebene entscheiden die Gesundheitsministerien in Abstimmung mit dem Krisenstab über die geeigneten Maßnahmen. Für die Umsetzung vor Ort in den Kommunen sind die Gesundheitsämter verantwortlich. Und die können wie in Heinsberg Schulen und Kitas schließen. Die zwei Söhne von Sonja Schaf üben schon mal die richtige Hygiene. Hände waschen mindestens 20 Sekunden lang. Taschentücher nur einmal benutzen und beim Husten und Schniefen Abstand halten. So empfehlen es auch die Behörden.
Der wichtigste und der beste Schutz vor allen Arten von Viren ist tatsächlich eine entsprechende Händehygiene und Husten- und Niesetikette.
So könnte vielleicht die Epidemie glimpflich ablaufen.
Ja, der Anfang einer Epidemie oder doch vielleicht demnächst eine Pandemie. Allein diese Wörter machen vielen Angst. Was kommt da auf uns zu? Dieser Frage sind wir nachgegangen. Und da muss man ganz vorne beginnen, beim Virus. Was passiert da eigentlich, wenn wir uns anstecken? Was löst ein Virus im Körper aus? Und vor allem, Wie gefährlich sind Viren? Dazu jetzt unser Kurz erklärt mit Sebastian Deliger.
Viren sind winzig. Um sie zu erkennen, reicht ein gewöhnliches Lichtmikroskop nicht aus. Man braucht ein Elektronenmikroskop. Denn Viren sind nur 300 bis 20 Nanometer klein. Viren können häufige Krankheiten wie Erkältungen, Grippe oder Magen-Darm-Infekte auslösen. Aber auch richtig schwere, wie Tollwut, Hepatitis oder AIDS. Und auch neue Krankheiten entstehen, etwa die Schweinegrippe, SARS oder andere Atemwegserkrankungen durch Coronaviren. Viren sind sehr unterschiedlich. Wissenschaftler vermuten, dass es Millionen verschiedene Virusarten gibt. Derzeit bekannt sind etwa 5000. Viren sind streng genommen gar keine Lebewesen, weil sie keine eigene Energie gewinnen können. Bakterien dagegen schon. Viren dagegen benötigen Wirte, um sich zu vermehren, also Zellen, in die sie eindringen können. Wenn sie das tun, haben wir uns angesteckt. Ein Virus setzt sein Erbgut frei und zwingt die Wirtszelle, ganz viele neue Viren zu produzieren. Dann stirbt die Wirtszelle ab und zigtausende neue Viren suchen sich neue Wirtszellen. Viren werden auf viele Arten übertragen. Horizontal, von Mensch zu Mensch, je nach Virus etwa durch Niesen oder sexuelle Kontakte. Oder vertikal, von den Eltern auf die Nachkommen. Auch die Übertragung von Tier zu Mensch ist möglich. Und so ein Virus ist geschickt. Das Grippevirus etwa verändert sich sehr schnell und kann so die körpereigene Abwehr austricksen. Gegen Viren eine Medizin zu finden, ist schwierig. Antibiotika helfen ja nur gegen Bakterien, nicht gegen Viren. Und bestimmte antivirale Medikamente nur gegen einzelne Virusarten. Das Gute, hat unser Immunsystem eine Viruserkrankung einmal besiegt, werden wir gegen dieses Virus in vielen Fällen immun. Dieses Prinzip nutzen Impfungen aus. Impfungen schützen den Körper am besten gegen Viren. So wurde zum Beispiel das Variola-Virus ausgerottet, der Erreger der Pocken. Hinzu kommt, Viren können sich ausbreiten, bis hin zu Endemien, Epidemien oder gar Pandemien. Eine Endemie liegt vor, wenn eine Krankheit ständig, aber nur in einem bestimmten Gebiet auftritt. Auch eine Epidemie ist regional beschränkt. Die Krankheit breitet sich aber unkontrolliert aus. Eine Pandemie dagegen ist nicht an einen Ort gebunden. Die Krankheit kann also weltweit ausbrechen, über mehrere Länder und Kontinente hinweg. Viren sind also vielfältig, unterschiedlich gefährlich und dürften die Forschung noch lange beschäftigen.
Ja, und wie kann man sich schützen? Man kann es gar nicht oft genug sagen. Ganz klassisch Abstand halten, kein Händeschütteln und eben auch regelmäßig Hände waschen. Viele sind besorgt und decken sich im Moment mit Mundschutzmasken ein. Im Netz werden da schon Wucherpreise verlangt. Und auch Desinfektionsmittel sind der Renner in den Apotheken. Und so gibt es eben auch die Gewinner dieser Krise, die Hersteller dieser Mittel. Einer von ihnen in Berlin steht jetzt vor der Aufgabe, die Produktion sehr schnell hochzufahren.
Die Haube sitzt. Und auch Schuhüberzieher sind Pflicht bei der Berliner Traditionsfirma Lysoform. Hygiene. Für Unternehmer Jan-Philipp Rödger ist das gerade jetzt ein gutes Geschäft.
Hier ist die Produktion jetzt praktisch verdoppelt, weil auch noch eine zweite Schicht eingeführt worden ist, was normalerweise nicht der Fall ist. Hier wird für Deutschland, aber auch für das Ausland produziert. Es sind sehr viele Anfragen, die gerade kommen, auch aus dem Ausland, und die müssen bedient werden.
Doch mit der Krise Geld verdienen ist gar nicht so einfach. Doppelt so viel Desinfektionsmittel produzieren wie sonst ist eine Herausforderung. Rödger und sein technischer Leiter sind auf Kontrollgang. Wo läuft, wo klemmt es? Erste Station, das Labor.
So, wie schaut's aus? Wie lange braucht er ungefähr noch mit dem?
Ich denke mal so Viertelstunde.
Bevor in Masse produziert wird, muss für jede Charge die Qualität überprüft werden. Wenn ein Rohstoff verunreinigt ist oder Spülreste in den Maschinen sind, ist das ein Problem.
Dann müssen wir abbrechen. Dann muss die Maschine gereinigt werden, muss ein anderes Produkt vorgezogen werden und dann muss entschieden werden mit der Qualitätsabteilung, was können wir machen. Kann man das Produkt nacharbeiten oder im schlimmsten Falle muss es verworfen werden.
Die Analyse ist fertig. Darf das Desinfektionsmittel für Krankenhäuser und sensible Bereiche in die Massenproduktion?
Die Dichte stimmt, die Brechung stimmt, die Trübung stimmt, ganz wichtig. Die Wirkstoffgehalte sind völlig in Ordnung. Also von unserer Seite kann man das Produkt freigeben und es darf abgefüllt werden.
Gut.
Die zweite Station, die Produktion. 1000 Flaschen Desinfektionsmittel werden pro Stunde abgefüllt. Ein Auftrag aus Georgien. Damit das mittelständische Unternehmen alle Anfragen bedienen kann, müssen alle 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ran und zusätzliche Schichten übernehmen. Jeder kleine Fehler könnte das Geschäft bremsen.
Da ist eine Flasche verkehrt rum drin.
Trotz des Tempos dürfen keine Fehler passieren.
Ich will die Flasche entsorgen, ja?
Das ist nochmal gut gegangen. Rödger und Grobecker verlassen die Produktion und schauen, für wie viele Wochen die Rohstoffe in den Tanks noch reichen. Denn nur wer genug hat, kann damit auch verdienen.
Wirklich mit voller Kraft voraus gerade. Wir können damit rechnen, dass wir in den nächsten Wochen die Lager, auch was die Rohstoffe angeht, füllen können und dementsprechend reagieren, recht zeitnah auch reagieren, wenn die Anfragen dann reinkommen, wenn der Virus sich auch in Deutschland weiter verbreitet.
Seit 120 Jahren produziert Lysoform Desinfektionsmittel in Berlin. Die drei großen Glücksfälle in jüngster Vergangenheit, natürlich rein geschäftlich, heißen SARS, Schweinegrippe und Corona.
Es ging heute in Karlsruhe um nichts Geringeres als um die Freiheit, sein eigenes Leben zu beenden. Auch mit Hilfe Dritter und auch, wenn man nicht unheilbar krank ist. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das man wahrlich historisch nennen kann. Im Sitzungssaal wurde am Ende der Urteilsbegründung geklatscht, was völlig ungewöhnlich ist, sonst nie passiert, so die Beobachter. Applaudiert hatten jene, die seit Jahren für ein Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Tod kämpfen. Und auch jene, die nicht in Karlsruhe dabei sein konnten, waren überwältigt.
Es sind Tränen der Erleichterung, die Helmut Feldmann heute weint. Er hat jahrelang gekämpft. An diesem Vormittag verfolgt er nun live, wie Karlsruhe das Urteil in seinem Fall verkündet. Danach bricht es aus ihm heraus.
Ja, ich bin emotional sehr aufgewühlt, aber ich bin auch sehr erleichtert. Und das gibt mir die Sicherheit, die ich brauche, um das Leben, das ich noch habe, zu gestalten und zu erleben mit meinen Kindern, mit meiner Familie.
Der 73-Jährige leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit. Schon seine Schwester starb daran. Bei normalem Verlauf würde auch er wahrscheinlich eines Tages langsam ersticken. So weit will er es nicht kommen lassen.
Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass meine Lebensqualität nicht mehr gegeben ist, dann möchte ich gehen. Und zwar selbstbestimmt. Und an dem Tag, an dem ich es möchte, ich habe keine Angst vor dem Sterben, aber ich habe Angst vor Qualen.
Bis heute war es aber in Deutschland fast unmöglich, professionelle Hilfe für einen selbstbestimmten Suizid zu bekommen, etwa von Ärzten oder Sterbehilfevereinen. Denn der Gesetzgeber hatte 2015 die geschäftsmäßige, das heißt die wiederholte Förderung der Selbsttötung unter Strafe gestellt. Heute erklärte das Bundesverfassungsgericht dieses Verbot für nichtig, denn es verstoße gegen Grundrechte.
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.
Aber der Gesetzgeber muss nicht komplett wegsehen. Er darf die Suizidhilfe regulieren, etwa Wartezeiten oder Beratungsgespräche vorschreiben. Der Staat habe Sorge dafür zu tragen, dass der Entschluss, begleiteten Suizid zu begehen, tatsächlich auf einem freien Willen beruhe. Die Politik ist nun am Zug.
Das Urteil gibt dem Gesetzgeber ausdrücklich Spielraum zur Regulierung und Konkretisierung. Ich werde jetzt mit allen Beteiligten sprechen, um eine verfassungsgerechte Lösung zu finden, auch mit Blick auf Beratungspflichten, Wartefristen und den Umstand, dass je nach Lebenssituation unterschiedliche Anforderungen an den Nachweis der Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit des Sterbewillens gestellt werden können.
Helmut Feldmann hofft auf noch einige Jahre. Aber wenn es soweit ist, dann weiß er seit heute, er kann so gehen, wie er es will.
Ja, Themawechsel. Heute ist Aschermittwoch. Fasching, Karneval ist vorbei. Es beginnt die Fastenzeit bis Ostern. Aber zuvor gibt's in den Bierzelten noch den politischen Aschermittwoch. Ein traditioneller Schlagabtausch der Parteien, angereichert mit alkoholischen Getränken. Und da liegen ja derzeit so einige Bälle auf dem Elfmeterpunkt. Musste man eigentlich nur ausholen und treffen. Und das taten die Redner und die Rednerin sichtlich mit Vergnügen.
Bier- und Stammtischatmosphäre für die eigenen Reihen, verbale Nackenschläge für alle aus den anderen. Die neue SPD-Führung wird von CSU-Chef Söder als Tick, Trick und Track verhöhnt. Aber vor allem die Grünen haben es ihm heute angetan.
Die Grünen sind ja schon nervös und sie behaupten, Markus Söder umarmt alles, jeden Baum. Ich kann euch eines sagen, Bäume umarme ich gern, aber das ist das einzig Grüne, was ich umarmen will, liebe Freunde. Dabei bleibt es.
Eine mögliche schwarz-grüne Koalition? Watscht Söder ab. Da stellt sich fast die Frage, wer hat Angst vom grünen Mann?
Was bekommen die Deutschen, wenn sie einen grünen Kanzler oder eine grüne Kanzlerin hätten? Ich befürchte nichts Neues. Ich glaube viel Altes. Ich denke sogar immer das Gleiche. Verbote und Belehrungen.
Die Abneigung beruht auf Gegenseitigkeit. Das macht Habeck ganz klar. Gemeinsamer, neutraler Boden ist, eine Woche nach dem Attentat von Hanau, nur ihre Forderung nach stärkerem Einsatz gegen Rechtsextremismus. Aber
in einer Zeit, wo politische Führung so erforderlich ist, haben wir es mit einem Komplettausfall der Volksparteien zu tun. Wir haben uns an die Sehnsucht nach Bedeutungslosigkeit der SPD schon fast gewöhnt. Jetzt kommt auch noch die chaotisch demoralisierte Union hinzu.
Demoralisiert? Dabei ist er hoch motiviert. Armin Laschet, geübter Büttenredner und seit gestern offiziell Kandidat für den CDU-Vorsitz. Er tut sich aber grundsätzlich schwer mit Habeck'scher Kritik.
Die Grünen gehen auf jeden Antizug, den es gibt. Oder die neue grüne Methode, sie reden gar nicht mehr über Politik. Also wir diskutieren jetzt, ob der Drei-Tage-Bart von Robert Habeck an dem Tag gut liegt oder schlecht liegt. Er spricht poetisch in wunderbarem Deutsch, dass manche davor sitzen und denken, was meint er jetzt? Was will er uns sagen?
Eine Frage, die sich wohl auch SPD-Chefin Saskia Esken gestellt hat. Sie wollte eigentlich ganz sachlich bleiben, konnte sich eine Retour auf Söders Spitznamen für das SPD-Dreiergespann Kühnert, Walter Borjans und Esken dann aber doch nicht verkneifen.
Vielleicht ein Satz, einen schönen Gruß nach Passau zum Kollegen Söder, der dort gesagt hat, die SPD, wir seien Tick, Trick und Track. Vielen Dank für dieses Kompliment, lieber Markus Söder. Ihr seid die Panzerknacker und ihr habt den gleichen Erfolg wie die. Vielen Dank.
Fazit des politischen Aschermittwochs? Nicht jeder in der Politik ist ein geborener Witzeerzähler. Aber in jedem noch so verkopften Scherz kann auch ein bisschen Wahrheit stecken.
Noch wird geputzt, alles bis ins kleinste Detail restauriert, damit am Freitag auch alles glänzt. Fast 7 Jahre lang wurde der Semperbau am Zwinger in Dresden saniert. Jetzt wird die Wiedereröffnung der Gemäldegalerie Alte Meister gefeiert. Rembrandt, Rubens, Raphael, weltberühmte Meisterwerke, aber auch antike Skulpturen warten nun auf die Besucher.
Sie ist wohl das berühmteste Gemälde der Sammlung, die Sixtinische Madonna von Raphael. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts gehört sie zur Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. In den vergangenen 7 Jahren wurde die Galerie umgebaut, modernisiert und neu gestaltet für rund 50 Millionen Euro. Die Zeit der Schließung nutzten auch die Restauratoren.
Wir haben an die 50 Bilder grundlegend restauriert und 140 teilrestauriert. Wir haben über 300 Rahmen restauriert, wir haben neue auch nachschnitzen lassen, wir haben unzählige Skulpturen gereinigt und restauriert.
Eine einzigartige Reise durch europäische Kunstgeschichte versprechen die Ausstellungsmacher. Die großen Klassiker der Malerei aus den Niederlanden und Italien werden neu präsentiert. Und die antiken Skulpturen sind näher an die Gemälde gerückt, denn viele Maler ließen sich von den figürlichen Darstellungen für ihre Werke inspirieren.
Durch diese Rückbeziehungen auf die Antike kann man sehr, sehr viel hier darüber erfahren, wie eigentlich das Menschenbild in verschiedenen Zeiten in Szene gesetzt wurde und was das mit heute zu tun hat.
Erleben sollen das die Besucher mit mehr Licht und mit besserer Orientierung. Die Farbe der Räume steht für die verschiedenen Epochen. Die neue Dauerausstellung, sie soll für Dresden auch im internationalen Wettbewerb der Kunstsammlungen ein Ausrufezeichen setzen.
Und das ist unser heutiges Wettergemälde. Schnee in Nordrhein-Westfalen. Wie es weitergeht, hier sind die Aussichten.
Heute Nacht gibt es seltener Schauer. Meist ist es Schnee oder Graupel. Im Norden und in den tiefsten Lagen Schneeregen oder Regen. Am Tag ist es vor allem in der Osthälfte vorübergehend ruhiger. Vom Westen und Südwesten bis in die Mitte kommen kräftige Schneefälle auf. Später im Südwesten Regen und Sturm. Meist werden zwischen 0 und 6 am Oberrhein 8 Grad erreicht. In der Nacht zum Freitag Tiefstwerte von plus 2 bis minus 6 Grad.
Und das war's von uns vom Nachtmagazin für heute. Thorsten Schröder meldet sich wieder gegen 2:40 Uhr mit der Tagesschau. Ihnen allen eine ruhige Nacht und bis morgen, wenn Sie mögen.